Herzlich willkommen
bei der sendungsbewussten Ruhr-Eule.
Ein schlichter Podcast
aus dem engagierten Frontenberg
mit eindrucksvollen Gästen
über Themen, die inspirieren.
Mit Rebecca
und Seba. Jetzt kommt die Folge mit
Beate Henkel.
Beate Henkel, Fußball, Nationalmannschaft, Traum. Warte mal, so jemand gibt es hier in Frontenberg?
Ja, offenkundig und legendenhaft hört ihr schon immer mal wieder davon früher, dass es in Fröhmann eine Frau geben soll, die früher in der Damenfußball-Nationalmannschaft gespielt hat.
Und jetzt hast du sie ausfindig gemacht für unseren Podcast.
Ja, sie wurde uns quasi vermittelt.
Cool.
Jo, und ich denke mal, so Berühmtheiten aus Frönnberg, die brauchen wir auch hier mal und die haben auch so eine Folge verdient.
Na, da bin ich mal richtig gespannt.
Ja, aber bevor es losgeht, brauchen wir nochmal die üblichen Infos zur Person.
Jetzt kommen ein paar Infos zu Beate Henkel. Sie ist 65 Jahre alt, in Fröhmann geboren und zur GSF gegangen. Sie wohnt seit 30 Jahren wieder in Fröhmann und hat im Justizvollzugskrankenhaus gearbeitet. In ihrer Freizeit golft sie gerne, fährt Fahrrad oder fotografiert.
Na dann. Ihre fußballerische Laufbahn begann Beate Henkel bereits im Alter von 6 Jahren, als sie in der Knabenmannschaft des SV Fröhmann spielte. Dieser Satz ist 1:1 jetzt von mir vorgelesen von deinem Wikipedia-Artikel. Ich bin nicht sicher, ob wir schon einen Ruhr-Eulen-Gast mit Wikipedia-Artikel hatten. Ich weiß es nicht genau. Ruhr-Eule goes fame. Ich finde den Satz sehr spannend, weil mit 6 Jahren, das war eine ganz andere Zeit als heute, das Wort Knabenmannschaft finde ich auch sehr interessant. Beate, erzähl mal, wie und wann hast du mit dem Fußball angefangen?
Also mit 6 Jahren, ach, sagen wir mal so, es wurde mir eigentlich in die Wege gelegt. Mhm. Mein Vater hat selber gespielt, mein Opa hat den Verein hier in Fröhmann mit aufgebaut, meine Mutter hat Handball gespielt und ich bin mit 6 Jahren angefangen in der Knabenmannschaft, weil Mädchen gab es hier im Umkreis noch nicht. Wir haben immer oben auf dem Spit gespielt und vor der Wand geknallt, sodass der Putz abfiel, aber wir hatten keine Perspektiven. Und dann hinterher hat sich das irgendwie so ergeben, bei den Knaben zu spielen. Und dadurch, dass man natürlich nicht als Mädchen unbedingt erkannt werden sollte, waren die Haare natürlich auch ein bisschen kürzer.
Ah, ehrlich?
Ja. Und ja, man hatte natürlich, Henki wurde man gerufen, damit das gar nicht so großartig auffiel. Geduscht wurde dann zu Hause. Auch klar. Und ja, so hat sich das immer weiterentwickelt. Und irgendwann ist natürlich auch die biologische Zeit, wo man das doch ein bisschen erkennen konnte.
Ja, ja.
Und dann hatte sich in Langschede eben eine Mädchenmannschaft oder Damenmannschaft aufgebaut.
In welchem Jahr sind wir gerade?
Jetzt sind wir gerade 4 Jahre weiter, so, da war ich gerade 10.
Also
70.
1970.
Ja.
Krass.
Ja, und ich bin mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Meine Mutter ist mir mit dem Fahrrad entgegengekommen, damit ich auch abends im Dunkeln heile nach Hause kam. Solche Sachen dann auch. Oder meine Mutter ist mit mir gejoggt, auch eben halt solche Sachen dann eben. Und da fing das eigentlich an, so ein bisschen leistungsbezogen zu werden.
Ah ja. Und wie war das für dich unter Knaben? Also du hast jetzt schon erzählt, so ein bisschen kaschiert drumherum, aber wie war das denn da in der...
Ehrlich gesagt, war mir das eigentlich egal. Ich wollte nur Fußball spielen. Ne, und da war mir das egal, ob es Knaben waren, weil man hat ja oben oder auf dem Sportplatz immer mit Knaben gespielt. Und da war das eigentlich gang und gäbe. Und das hat einen eigentlich auch ein bisschen geprägt, würde ich sagen. So fürs ganze Leben. Denn das sind die Anfänge von jeder Sportart eben halt. Ne? Und dieses Durchsetzungsvermögen, was man da lernt, das ist eigentlich schon interessant, ja.
Und haben nicht Leute damals gesagt, also in den Ende der 60er, in den 70er Jahren, das ziemt sich nicht für eine Frau? Wie kannst du denn das machen?
Ehrlich gesagt, nein.
Aha.
Also wenn ich mir jetzt überlege, meine Eltern haben mir alles ermöglicht. Die haben mir also immer diesen Freiraum gegeben und zu sagen, probier alles aus. Haben mich in jeglicher Form unterstützt. Und ich hatte ja nicht nur Fußball, sondern auch noch in der Schule Leichtathletik und Basketball und Handball und Schulmannschaft und Verein und so weiter alles. Und ich hatte jeden Tag ein anderes Training.
Und krass.
Also ja, und ich musste aber auch für mich selber erstmal finden, welche Sportart liegt mir am meisten, ne? Und deswegen musste ich einfach alles ausprobieren.
Cool.
Nein, und das mit den Jungs, das war, ja, gehörte einfach dazu. Und es war damals eigentlich ja normal. Heutzutage ist das ja sehr häufig auf dem Prüfstand. Jetzt sind ja auch viele Filme, sind ja jetzt im Moment hier das Wunder von Taipei zum Beispiel, wo die Damen also damals auch wirklich ja, kämpfen mussten, um überhaupt weiterzukommen. Und die Möglichkeiten, die man heute hat, hatte man früher gar nicht.
Ja.
Ne?
Das will ich also auch nochmal vertiefen. Also wir reden ja eben nicht von 2022 oder so, sondern wir sind Ende der 60er, Anfang der 70er. Wie sah die Welt damals aus? Woraus bestand dein Alltag?
Ja, ich bin einfach nur zur Schule gegangen, hatte jeden Tag ein anderes Training. Ja, und damit war ich in den Wettkämpfen also immer da. Unter der Woche, wie gesagt, jedes Mal ein anderes Training. Also ich hatte eine tolle Zeit, wirklich eine tolle Zeit, und ich würde alles nochmal so machen.
Das war dann 4, 5, 6 Jahre, bevor die Herrenmannschaft das WM-Finale 74 gewonnen hat. Welchen Stellenwert hatte Fußball damals in der Gesellschaft?
Immer.
Eigentlich schon so wie heute?
Ja, von jeher.
Und welchen Stellenwert hatte Frauenfußball?
Ja gut, da habe ich jetzt einfach, jetzt sage ich mal, keinen Unterschied gemacht. Der Ball musste rollen. Und ich wollte einfach nur, dass er rollt.
Und gab es damals schon Fußballübertragung von Frauenfußball?
Ja, also als wir das erste Mal von Siegen aus in Berlin waren, da hat man ja schon einen eigenen Radiosender dabei. Und da wurden besondere, von der Bahn, Züge wurden da eingesetzt, separat dazu. Da war das schon ein bisschen, ja, viel, viel größer geworden.
Ah, auch Anfang der 70er schon, oder?
Ja, ich bin angefangen, in Siegen war ich, bin ich 82 nach Siegen. Und da fing das dann an. Ne?
Ja, lass uns mal kurz hören, wie du da hingekommen bist. Also du hast erstmal hier in Frömer in der Knabenmannschaft 2 Jahre gespielt, dann in Langstedt.
Ja.
Da war eine Frauenmannschaft schon oder eine Mädchenmannschaft. Und dann, wie ging es dann weiter?
Dann bin ich nach Ergste gegangen. Ergste war dann, ja gut, der nächstgrößere Verein, würde ich mal so sagen. Hab da 5 Jahre gespielt und hatte aber so die Ambitionen, da muss noch mehr gehen. Ne? Also,
wie alt warst du da?
Da war ich 15.
Hammer.
Ja, mein Vater hat mich auch immer gefahren. Ich musste ja aber auch irgendwie hinkommen. Und hat uns dann hinterher auch mal trainiert, wenn kein Trainer da war, sowas. Ja, und dann bin ich nach Ickern gegangen, bei Castrop Rauxel. Und da bin ich dann 2 Jahre geblieben. Und dann hatte sich 1980 wurde dann ins Leben gerufen, dass es unbedingt eine Nationalmannschaft geben muss. Und da war eben mein Gedanke, da musst du hin. Ja. Und da ist also eigentlich diese ganze Arbeit daraufhin ausgerichtet gewesen, dass man einfach immer weiterkommen wollte. Sag ich mal, in Auswahlmannschaften, in der Nationalmannschaft, in der Westfalen-Auswahl oder in solchen Sachen dann eben halt. Das musste man einfach von vornherein wissen. Und dadurch ist natürlich auch vieles nur fokussiert auf den Sport gewesen. Ich musste dann hinterher noch überlegen, welchen Sport mache ich jetzt? Ich war im Handball Bundesliga und habe mir gedacht, Mensch, für irgendeins muss man sich jetzt entscheiden. Es ging also da so weit, dass man ja sich im Auto umziehen musste und dann vom Handball zum Fußball und umgekehrt zum nächsten Spiel. Ja gut, irgendwann ist natürlich auch vorbei, klar.
Du hast jetzt gerade so nebenbei gedroppt, dass du auch noch in der Handball-Bundesliga gespielt hast.
Ja, klar.
Ein Jahr lang, ne?
Ja. Und dann irgendwie, ja, und dann hatte sich das eben halt daraus kristallisiert, dass ich gesagt habe, in die Nationalmannschaft will ich, obwohl ich da in einem Handball auch hätte reinkommen können. Aber nee, Fußball hatte mir mehr Spaß gemacht.
Beate Henkel, die mir gerade gegenüber sitzt, wirkt freudig, engagiert, ehrgeizig. Wie würdest du den Ehrgeiz der jungen Beate Henkel rückblickend einordnen? War das gesunder Ehrgeiz? War das?
Ja. Eindeutig.
Also das Spaß dabei auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wurde zu nichts gezwungen, wie gesagt. Meine Eltern haben mir alles eigentlich soweit ermöglicht oder mich unterstützt in jeglicher Form. Und je höher ich gekommen bin, je mehr konnte ich ihnen zurückgeben. Sie haben natürlich also auch immer davon profitiert, sie sind bei jedem Spiel gewesen. Als ich damals zu meinen Eltern gesagt habe, ich gehe nach Siegen, habe ich gehofft, dass sie nicht kommen. Ja, sie waren dann jeden Samstag da. Und Sonntag.
Das ist eine ganz schöne Tour nach Siegen.
Ja.
Krass. Welche Ligen waren das? Also Langstedt, dann Ergste, Ickern, Siegen. Welche Ligen waren das?
Ja, also das hinterher ist jetzt Bundesliga aufgemacht worden in Siegen. Da war noch die Regionalliga dazwischen und Verbandsliga, sowas dann nehmt halt. Ne? Also von Mal zu Mal wollte man sich weiterentwickeln, wie man es eigentlich heute auch auf der Arbeit hat. Man möchte einfach weiterkommen.
Karriere, ja.
Ja, genau. Und leider ist das da einfach so, dass man dann irgendwie sagt, ja gut, man muss einfach mal ein bisschen Zeit in Kauf nehmen. So, ich bin 10 Jahre nach Siegen gefahren, 3-mal die Woche zum Training und dann in den Wochenenden zum Spielen noch. Das sind eine Strecke, 110 Kilometer bei Wind und Wetter. Und das macht man nicht einfach nur so. Das hat Spaß gemacht und ich würde es heute wieder machen.
Und Siegen war dann hinterher Bundesliga und davor die Vereine?
Ja, das Ickern, das war zu diesem Zeitpunkt, gab es Bundesliga oder Verbandsliga.
Also auch eine hohe Klasse da.
Ja, ja, natürlich, ja.
Okay. Und wie hoch war die Ablöse, als du gewechselt bist?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da habe ich euch jetzt nicht nachgefragt, aber das war auch da nicht so.
Also gab es keine oder
es gab
irgendwas?
Ab und zu mal so ein bisschen Wegegeld. Ich meine, wenn man 110 Kilometer eine Strecke fährt, sollte das zumindest drin sein.
Also damals im Frauenfußball durchaus auch schon irgendwie ein bisschen Geld.
Ja, schon, aber wirklich minimal. Da kam es langsam auf. Aber ich sag mal ehrlich, also ich wollte jetzt einfach nicht nur das Geld in Sprit investieren. Ne?
Nee, nee.
Also das war schon das Mindeste, das musste schon sein. Aber wir hätten es trotzdem alles weiter so gemacht.
Und dann hast du da in Siegen wie lange gespielt? 10 Jahre?
Ja, ja.
10 Jahre. Und ihr habt richtig was abgeräumt.
Jo.
Erzähl mal.
Ja gut, ich meine, wir hatten dann einen ganz großen Zulauf von einigen besonderen Spielerinnen, die vom Bergisch Gladbach gekommen sind. Da war damals so eine gewisse Rivalität. Bergisch Gladbach war damals vom DFB als deutsche Fußballnationalmannschaft nach Taiwan geschickt worden, weil es noch keine Nationalmannschaft gab.
Aha.
Und das war die Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt die meisten Titel abgeräumt hatte. Und dann hat man natürlich das Einfachste gemacht und gesagt, okay, die sind eingespielt, dann fahren die da runter. Da ist jetzt vor kurzem also auch ein Film drüber gemacht worden, also auch mit den Leuten, die da gespielt haben.
Wie heißt der?
Und das Wunder von Taipei.
Ach, das ist das, ja.
Ja, das ist das, ne? Und das ganz, ganz groß, also auch im Kino und das ist jetzt also auch irgendwie als Musical aufgenommen.
Wunder.
Und ja, ja. Und
spielst du aber nicht mit?
Nein.
Du warst ja gar nicht bei Bergisch
Gladbach. Nein, Bergisch Gladbach, nein, da war ich nicht dabei.
Ja.
Ich habe gegen Bergisch Gladbach gespielt, ja, so andere Namen, so wie Anne Trabant oder sonst irgendwie da, die eigentlich so von der ersten Stunde dabei waren, ja, sind gute Freunde, aber...
Also ihr hattet diese Rivalität und du warst aber bei Siegen und dann, die Frage war ja, was habt ihr denn so gewonnen?
Ja, mehrmals Pokalsieger, ein Double, dann deutsche Meisterschaften, sowas, dann eben Vereinspokal von mit der Westfalen-Auswahl, also viele andere Sachen auch.
Und was waren da so die Siegprämien?
Nee, das...
Gab's nicht?
Nee. Wäre schön gewesen und ich muss ehrlich sagen, heute ist das so, aber hätten wir früher gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ich habe vorhin nochmal recherchiert anhand des DFB-Pokals, wie die Prämien sind. Ich glaube, die Herren kriegen ungefähr das 12-fache.
Ja.
Klar, ne, hat dann was mit, oder angeblich was mit Medien und Sponsoring zu tun. Ja, hat es wahrscheinlich. Und es gibt ja diese Geschichte, dass die Frauen früher, wenn sie Weltmeisterin wurden, irgendwie so ein Kaffeeservier bekommen haben als Gewinnprämie.
Ja, das war leider die Zeit. Da bin ich vorher verletzt gewesen und konnte also in Osnabrück nicht spielen und war auch zwischenzeitlich nicht mehr so fit dann dazu. Also da muss man also schon fit sein.
Osnabrück war...
Das war das Endspiel um die Europameisterschaft.
In Osnabrück?
Ja.
Hör mal. Und du hast ein paar Spiele gemacht aber nur in der Nationalmannschaft.
Ja.
Wie war das? Deutschland zu repräsentieren.
Toll.
Toll.
Vor allen Dingen so was Besonderes, da zu stehen, zu wissen, erstmal, man repräsentiert ein Land oder sein eigenes Land und das macht einen stolz. Alles andere ist unwichtig. Das Ergebnis war auch unwichtig, sage ich jetzt mal, einfach nur da zu stehen und den Adler auf der Brust zu haben und das ist viel, viel mehr wert als alles andere.
Cool. Gibt es noch Kontakt zu den Spielerinnen von damals?
Wir treffen uns regelmäßig. Wir haben ein Retro-Team Germany. Jedes Jahr ist das vor dem Pokalendspiel in Köln, ist ein Spiel vom Retro-Team. Also alle, die mal den Adler getragen haben, spielen da. Früher war es immer so gegen die Nationalmannschaft der Deutschen Post. Und und das war eigentlich immer so ein Event, zum Beispiel so mit den Leuten, die ich gespielt habe, Birgit Prinz, Silvia Neid und sowas und Martina Voss. Und
den hast du noch gespielt?
Ja, natürlich, ja. Und ja, Silke Rottenberg und Marion Isbert und so, das sind alles Leute, mit denen ich noch gespielt habe und wo wir immer noch Kontakt haben. Wir treffen uns häufig bei Länderspielen, weil dann geht also so eine Mail rum, hört mal zu, da und da in Augsburg ist ein Spiel, kommt er so und dann fahren wir halt dahin und treffen uns da gemeinschaftlich und haben ein bisschen Spaß, obwohl man früher Gegner war, aber das hat sich alles irgendwie verändert. Ne?
Spannend.
Ja.
Und wenn du so Länderspiele besuchst, hast du schon mal überlegt, so TV-Expertin oder so? Ich meine, du redest ja sehr gewandt hier.
Ach nö, ich glaube nö.
So am Spielfeldrand.
Ja, ich habe ja Trainer auch gemacht, ne? Und ich muss ehrlich sagen, auch Spielertrainer, weil ich hätte wahrscheinlich noch weiter Fußball gespielt, aber durch meine Verletzung, Ja gut, wäre ich zum Beispiel nicht mehr weiter in die Nationalmannschaft reingekommen, weil das dafür wäre ich nicht mehr fit genug gewesen.
Darf ich fragen, was das für eine Verletzung war?
Ich hatte am Schienbein oder am linken Innenbandriss, innen und außen, und oben konnte es genäht werden, unten nicht mehr. Ja. Also da ist eine Klammer drin und die begleitet mich also jetzt auch immer noch. Und das sind natürlich auch nachteilige Sachen, keine Frage. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, als Spielertrainer kannst du immer noch fungieren. Und ja, aber das ist keine leichte Aufgabe, ich kann das sagen, also als Trainer. Frauen untereinander, oh. Aber das hat aber Spaß gemacht und die konnten vielleicht profitieren, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, man macht unheimlich viel mit Erfahrung wett.
Spannend, es ist total schön zu sehen, wie du sprudelst.
Ja, ich meine, es hat mich natürlich jetzt, ich habe 35 Jahre gespielt, aktiv gespielt. Und ja, das prägt natürlich auch, ne?
Klar. Gibt's was war da vielleicht mal besonders prägend? Gibt's so Erlebnisse, die dir immer wieder in den Sinn kommen, weil die so herausragend oder schön oder auch bedenklich oder irgendwas waren?
Also besonders im Gedächtnis geblieben ist mir das erste Pokalendspiel in Berlin.
Gegen Bergestadtbach, ne?
Ja. Und man hat dann unten im Olympiastadion gestanden und keiner war im Stadion und man hat die Blicke schweifen lassen und hat sich dann überlegt, wie wird es sein, wenn du als Sieger hier vom Platz gehst? Oder wie wird es sein, wenn du als Verlierer vom Platz gehst? Ne? Also wir sind natürlich als Sieger gut, Gott sei Dank, rausgegangen. Es war toll. Und das sind einfach so Sachen, man hat nicht häufig die Gelegenheit, einfach so ein leeres Stadion zu bekommen, in einer ganz anderen Position. Und ja, man musste sich fokussieren darauf und das war schon das Ganze drumherum. Nach einem Sieg steht die Polizei dann da und bewacht dann das Siegerteam und bringt die dann an die Stadtgrenze raus, damit die gut nach Hause kommen. Ja, dann haben wir uns in Raststätte Lüdenscheid erstmal umgezogen, weil ein Empfang in Siegen war. Und dann wurde man so mit kleinen Kutschen wurde man da zum Sporthaus gebracht, solche Sachen dann auch. Und das bleibt einfach wirklich im Gedächtnis hängen.
Was auch immer den Leuten, die den Podcast hören, im Gedächtnis hängen bleiben, ist das, was die Menschen im Eulenspiegel antworten. Und ich würde sagen, wir holen jetzt mal Rebecca rein und dann gucken wir mal, was du da auf die Fragen so sagst.
Oh hey, ah hey.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo ich dir 3 Fragen über Frontenberg stelle, 3 kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Jo.
Erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Frontenberg?
Unten an der Ruhr.
Zweite Frage. Das geht so nur in Frontenberg?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also, wüsste ich jetzt gar nicht.
Okay, vielleicht kommen wir später drauf zurück. Und dann schon die letzte Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Frontenberg mal erlebt hast. Oder noch nichts Kurioses
Nein.
hier erlebt?
Ja, ich bin eigentlich selten in Frontenberg so an sich unterwegs. Und deswegen, wahrscheinlich deswegen entweder schneller weg oder dass nichts passiert, keine Ahnung. Ja, ist momentan nichts.
Also eher kuriose Sachen außerhalb erlebt.
Ja.
Ja, okay. Ja, das war's dann auch schon und dann würde ich sagen, damit zurück zum Gespräch.
Ich könnte ja jetzt auch sagen, ich habe ein Strafmandat gekriegt, aber das ist ja auch nicht kurios, ne?
Kommt drauf an, wofür denn?
Ja, ich war bei der Stadt und habe gefragt, wie lange man da parken kann und dann hat man mir gesagt, so 3 Stunden und dann komme ich, dann ist dann ein Knöllchen dran und dann fühlte sich keiner zuständig.
Aber das kann man eigentlich nehmen, das ist schon ein bisschen kurios.
Ja, weil ich bin dann also auch reingegangen. Ich sage, hören Sie mal zu, Sie haben mir doch erzählt, das ist 3 Stunden. Ja, dann sagte die andere, nein, das sind keine 3 Stunden. Ja, ich sage, ja und jetzt? Also das war schon so ein bisschen komisch, sagen wir mal so. Kurios, ja, kann man gut sagen.
Ja, sehr gut. Ja, und damit zurück ins Gespräch.
Danke, Rebecca. Jetzt haben wir ja doch noch ein bisschen Antwort bekommen von der guten Beate. Und jetzt machen wir hier weiter. Meine Mama hat mir früher immer erzählt, übrigens so in Frömann wohnt eine Frauenfußball-Nationalspielerin, hat sie mir immer erzählt. Und dann wusste ich das immer, aber ich wusste nie, wer du bist. Also jetzt habe ich dich heute zum ersten Mal gesehen, jetzt bin ich ganz happy. Und ja, meine Mama wusste es vorher schon. Und jetzt habe ich mich gefragt, du kommst hier aus Frömmenberg, hast die Wurzeln hier in der Region, hast auch eindrucksvoll beschrieben, welche Vereine du hier erlebt hast. Glaubst du, dass deine Herkunft deinen Sportweg beeinflusst hat?
Nein.
Diese Wurzel? Ne. Hättest auch in Berlin nur aufwachsen können.
Ja, also nee, glaube ich nicht, dass das damit zu tun hat, nein.
Und warum bist du zurückgekommen? Warum wohnst du wieder hier?
Ja, ich habe jetzt einfach dann auch hier in Frönnberg angefangen zu arbeiten. Mhm. Und dann von Dortmund aus hier runter, das ist halt so ein bisschen umständlich. Also.
Das heißt, du arbeitest wo?
Ich habe im JVK gearbeitet.
Ach du, das JVK in Frönnberg?
Ja, ja, genau.
Ah ja, das habe ich nicht gecheckt.
Ja, ja, und ich war in Dortmund und habe dann hinterher gesagt, dadurch, dass ich die Stelle gewechselt habe, dann hat sich das natürlich angeboten, dann auch nach hier hin. Wir haben dann oben ausgebaut und da wohne ich dann und hatte ich dann ganz kurz am Weg bis zum JVK.
Ja, das leuchtet ein. Okay, die Leute hätten jetzt gerne gehört, dass du aus Herzensgründen zurück in die alte Heimat gezogen bist. Und
nee,
so.
Praktisch.
Einfach praktisch?
Ja.
Okay.
Weil, ja. Ehrlich gesagt, hätte ich keine andere Erklärung dafür.
Okay. Du hast diesen Fußballweg jetzt sehr eindrucksvoll beschrieben. In meiner Halbwissenwelt hat aber das Geld damals nicht gereicht, um davon zu leben.
Nein.
Das heißt, du musstest auch einen ordentlichen Job noch machen, anderen Job noch machen.
Ja. Deswegen habe ich auch in Dortmund gearbeitet. Und das Problem ist einfach auch, dass unheimlich viele, mein Arbeitgeber, der hatte nichts dagegen, dass ich zu Lehrgängen, die Nationalmannschaft hat ja nun mal Lehrgänge oder Auswahl. Das sind Lehrgänge eben halt an der Tagesordnung. Aber nicht jeder Arbeitgeber ist damit konform gegangen. Viele haben ihren Job verloren, weil die gesagt haben, ich will zu dem Lehrgang, weil ich möchte in der Nationalmannschaft spielen. Und die sind dann gekündigt worden. Mein Arbeitgeber war sehr kulant, die kannten also auch viele vom DFB. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das ist schon toll. Und deswegen habe ich dann in Dortmund dann auch gearbeitet und gewohnt. Und dann bin ich nachmittags um 4 Uhr bin ich ab nach Siegen gefahren. Zum Training. Wir haben uns dann immer so bei bestimmten Leuten getroffen, sodass man ein bisschen runterkam. Das Training beginnt dann um 7:30, ja, dann ist man gemeinschaftlich zum Training gefahren. Und dann immer noch länger geblieben. Also ich war nachts um 12, 1 Uhr erst wieder auf der Rückreise.
Und dann morgens um 7 auf der Arbeit zu sein.
Genau.
Was hast du gearbeitet, wenn ich fragen darf?
Ja, ich war doch da in der Verwaltung.
Ach, das war dieses...
Ja, ja, ja. In Dortmund war ich auch in der Verwaltung, also in der Buchhaltung.
Dann, ja, das hatten wir im Vorgespräch noch, nicht im Podcast, glaube ich.
Ja, ja,
in
Buchhaltung. Und ja, aber das hätten wir immer wieder so gemacht.
Krasser Kontrast, Buchhaltung und Sport.
Ja.
Also so irgendwie, finde ich.
Hat man seine Ruhe.
Wie durchmännert war der Frauenfußball zu der damaligen Zeit? Also klar, dass die Frauen auf dem Platz stehen. Man kennt ja relativ viele Männer, die dann so Trainer sind. Und bei den Funktionären weiß ich auch manchmal nicht so genau. Also ist das, wie durchmännert ist das irgendwie?
Ja, ich habe zum Beispiel, als ich in Langschede gespielt habe, da sind wir auf einem Turnier gewesen in Kamen. Und ja gut, man hatte da die Haare noch kurz. Und dann natürlich immer einige Männer, die sind natürlich immer so ein bisschen aufbrausend und haben das sehr niedergemacht. Und dann hieß es immer, der Bubi muss vom Platz, weil sie gedacht haben, ach, das ist ein Junge. Und meine Mutter dann, ich als Mutter muss doch wissen, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Mhm. Ne, ich sollte mich untersuchen lassen vom Roten Kreuz. Ja, und da habe ich gedacht, wie Panne ist das denn? Ne, also ich habe dann hinterher gesagt, nee, das mache ich nicht und spiele nicht mehr weiter. Aber so hat sich das
krass.
Immer, aber im Siegerland zum Beispiel, die Leute, die sind so auf diese Damenmannschaft abgefahren, die wurden durch dieses Damenmannschaft so nach oben katapultiert. Wir hatten Sponsorenverträge, dass wir unheimlich viel, auch da gestanden haben, Autogrammkarten wollten die haben. Also das war sowas von den Normen.
Das progressive Siegerland, wer hätte das denn gedacht?
Ja.
Hör mal.
Ja. Ja, also richtig auch ein Radiosender dann dabei, ne, was da alles, alles in Aufruhr, da waren tausende von Leuten waren da, ne, also das war, wie unterschiedlich das ist, ne, und das hat sich jetzt im Laufe der Zeit eigentlich ganz gut eingespielt, aber wenn ich heute nochmal anfangen würde, jetzt sind die Voraussetzungen natürlich ganz anders und deswegen würde ich sagen, wir sind mehr so Pionierinnen.
Ja, voll.
Ja.
Voll.
Ja, da gibt es auch neuerdings ein Buch, das heißt, wir waren Heldinnen. Es gab noch früher, 1946, aber auch schon Spielerinnen. Und die haben dann auch ihre Version dann eben halt rübergebracht. Da steht zum Beispiel drin, dass Ehen auseinandergegangen sind, weil die Männer wollten, dass die Frauen aufhören, Fußball zu spielen. Und die haben gesagt, ich lasse mir das doch nicht verbieten. Also die waren schon sehr gestanden, ne? Und zu der Zeit war das ja schon irgendwie ein Kraftakt, muss ich echt sagen.
Ja,
ja, ja, ja. Also.
Also würdest du sagen, der Frauenfußball, wie er sich entwickelt hat, der hat auch dazu beigetragen, dass Emanzipation irgendwie passieren konnte?
Aber dadurch hatten die Leute schon den Willen, das zu machen. Ich meine, ich würde mir jetzt auch nicht irgendwie sagen lassen, mach das nicht. Hallo, Na, aber wenn man dann wirklich auch den Mut hat, das zu machen, ne? Und da werden verschiedene Geschichten von diesen ganzen Spielerinnen rübergebracht. Ja, das muss man sich unbedingt einfach mal durchlesen.
Großartig.
Ja, ja, damit man ein bisschen in die Tiefe rein, was das für einen Unterschied macht, ne? Also 46 und 49 und 50 oder das ist ganz schon enorm.
Mhm. Und jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, wenn ich heute und so, wie tief sind deine Einblicke in den Frauenfußball von heute?
Ja, gut.
Kriegst du mit?
Ja.
Und was würdest du da sagen, wie sieht das aus? Also was hat sich da verändert?
Die Möglichkeiten heute hätte ich gerne mal gehabt. Ich wäre auch ins Ausland gegangen. So wie sie es jetzt heute zum Beispiel haben. Ne? Gab es damals vereinzelt, als es langsam anfing. Aber da hatte man jetzt noch keine Traute und hat denen jetzt auch nicht so zugetraut, dass das stimmt. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Aber heutzutage würde jeder die Gelegenheit nutzen.
Ja, glaube ich auch. Was ich beobachte, wenn ich habe vorhin den Wikipedia-Artikel DFB-Pokalfinale und dann hießen die Mannschaften tatsächlich Siegenberge, Stadtbach und hast du nicht gesehen und hast auch noch nie was von gehört. Und dann gab es irgendwann irgendwie gefühlte 10-mal VfL Wolfsburg und Bayern München. Also plötzlich tauchen in diesen Statistiken auch die Vereine auf, die man aus dem Männerfußball kennt. Mhm. Was ist denn da passiert?
Ja gut, häufig ist es so, dass es eben halt viele Bundesliga-Vereine müssen da auf dieses Brett aufspringen. Das ist mal häufig so, ne? Bayern München zum Beispiel, habe ich sehr gute Kontakte. So, die ganzen großen Firmen oder vielmehr diese Mannschaften, die müssen jetzt auch irgendwie nach.
Spannend, dass du Firmen sagst übrigens.
Ja, das ist jetzt aber das Große, ne? Nein, ja, aber voll. Die ganzen großen Mannschaften, die müssen ja auch mitmachen. Ja. Ich meine, wenn Dortmund jetzt sagt, nee, wir machen das nicht, ja, da kommt man nicht drum rum. Man kommt nicht drum rum. Ja. Die kleinen Vereine gibt es überall, aber man will ja auch was darstellen. Man möchte in jeder Rubrik möchte man ja eigentlich auch präsent sein. Und da gehört das auch zu. Natürlich ist es so, bei Bayern München war es zum Beispiel so, da war der Etat natürlich bei weitem niedriger, ne, als bei den Herren, auch klar. Weil da ist es manchmal noch ein Stiefkind. Mhm. Ja, da arbeiten die aber langsam, aber sicher dran. Ja, auch vom DFB eben halt. Ne? Ja. Die setzen voraus, dass man das jetzt macht. Es gibt Voraussetzungen, dass die auf Rasenplätzen spielen müssen, dass die so und so viel Kabinen haben müssen. Also Voraussetzungen auch. Ja gut, manche Männer tun sich das schwer mit. Hm. Ne, also zum Beispiel damals war das eben halt so, dass der DFB gar nicht wollte, dass Frauen Fußball spielen. Da haben die ganzen Männer haben abgestimmt, nein, das gibt es nicht. Und jeder hat dagegen gesprochen. Ne, ich meine, wer kann denn über mich bestimmen? Ne, da gibt es einen Filmausschnitt, wo dann die ganzen Leute da vom DFB saßen und sagten, nee, Nationalmannschaft gibt's nicht. Ja.
Ich muss an so eine Doku denken, die ich neulich geguckt habe, wo es um Frauenwahlrecht ging. Da ja. Genau solche Aussagen von Männern natürlich.
Ja, genau. Und die sitzen dann da, so mit ihren Zigarren zu dem Zeitpunkt noch, ja, und sagen, nee, also das brauchen wir nicht.
Also das gut finden. Ne?
Ja.
Ja, die patriarchale Welt. Du hast gerade schon das Thema Kommerz angeschnitten durch diesen schönen freudschen Versprecher mit den Firmen. Also was ich gut hören kann, ist, dass der Frauenfußball auch so bezahlt werden muss, dass man profimäßig das betreiben kann und so. Aber wie stehst du zu dem Thema, ja, Kommerz, Ablösesummen in gewaltiger Millionenhöhe, absurde Prämien.
Schwachsinn. Also ich sage jetzt, wenn man das von den Männern vergleicht, ne, dass jeder seine Leistung honorieren soll, finde ich okay. Aber es muss alles im Rahmen bleiben, weil, ich meine, das kann man ja gar nicht mehr bezahlen. Das sind so Unsummen. Für was? Mein typisches Beispiel für mich ist zum Beispiel der Wirts. Mhm. So viel Geld wurde eben halt ausgegeben und er ist seine Leistung immer noch schuldig geblieben. Hm, ne? Sorry, das ist ein Ballast. Ob der den jemals los wird, ist eine andere Frage. Hm. Ne, also weiß ich nicht, ob ich, wenn ich in dieser Situation wäre, es würde meine Leistung hemmen. Ne, weil ich muss ja.
Denkst du
und wenn
nach,
man muss, dann geht's in die Hose.
Schon gesagt. Was wünschst du der Zukunft des Frauenfußballs?
Ja, dass es natürlich immer präsenter wird. Also im Moment ist es ja gut. Gestern war ja auch ein Länderspiel, ne? Also die sind wirklich.
0-0, glaube ich, gestern.
Ne? Ja. Mhm. Die sind wirklich sehr gut dabei. Aber wenn man zum Beispiel diese Mannschaften von Barcelona oder Madrid oder so sieht, die haben ganz andere Voraussetzungen. Also die haben da so richtig Internate, wie in Amerika zum Beispiel auch, an den Colleges. Ne? Da sind also wirklich strukturierte Internate, wo nur Fußball gespielt wird. Und das macht sich bemerkbar. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Ob wir uns das hier nicht leisten können, keine Ahnung. Vielleicht sind wir hier noch nicht so weit, keine Ahnung. Aber es macht schon unheimlich viel aus. England zum Beispiel auch Spitzenreiter mit, ne? Mhm.
Vor einiger Zeit, ich glaube ein, zwei Jahre ist es jetzt her, hat der spanische Fußballpräsident ja die Spielerin so überambitioniert auf den Mund geküsst und so. Mhm. Ist dir sowas auch mal passiert, so in der Art?
Nein.
Aber
ich weiß auch nicht, wenn man diese Situation jetzt nimmt, ehrlich gesagt, spontan könnte man sagen, boah, im Eifer des Gefechts. Aber das sah mir nicht danach aus.
Mhm. Ne? Nee.
Weiß ich nicht, kann ich mich nicht so zu äußern. Mhm. Ist nur mein Gefühl. Und das macht man nicht. Also auch da muss man in jeglicher Form Herr seiner Sinne sein. Und drücken würde ja reichen, aber sowas nicht.
Ja, selbst wenn ich nicht Herr meiner Sinne bin, dann drückt es ja was aus, dass ich dann einen Moment, wo ich nicht Herr meiner Sinne bin, sowas mache. Also dass das die Intuition ist.
Ja.
Das bringt ja durchaus was zum Ausdruck.
Naja gut, aber jeder, wenn man sich das, der gewinnt oder wie auch immer, der liegt sich in den Armen.
Ja, in den Armen.
So, ne? Oder springt den anderen an oder wie auch immer. Aber das ist so, ja, weiß ich nicht. Eine Geste, weiß ich nicht. Also da sollte man tunlichst unterlassen.
Was würdest du jungen Frauen raten, mit auf den Weg geben wollen, die heute irgendwie merken, ich habe Bock auf Fußball, ich will da ein bisschen hochkommen?
Ja, wichtig ist, dass die Eltern dahinter stehen. Mhm. Ne? Also ich kann das einfach nur sagen.
Ne? Aber nicht zu sehr dahinter stehen, das ist dann wieder...
Nein. Also ich kann mich erinnern, meine Mutter hat bei mir in der Küche gestanden und hat gesagt, wie ich zu spielen habe. So zwischen den Töpfe und so, ne? Und sagte, also du musst das doch so machen. Und dann kannst du doch so und so machen. Ich sagte, ja, ist klar.
Mit Außenriss und
ja,
so.
Ja, genau sowas. Ne? Und dann habe ich gesagt, oh, die Leute, ich gehe nach Siegen und denke, jo. Aber sie waren jeden Samstag da und jeden Sonntag. Mhm. Allerdings auch, es hatte sich so eine tolle Gemeinschaft da herauskristallisiert, dass von vielen Spielerinnen die Eltern auch immer da waren. Die haben sich dann auch abgesprochen. Wenn wir in Berlin waren zum Training, wir haben jeden Tag Training gehabt. Die Eltern sind auf Pirsch gegangen. Mit dem Busfahrer, die sind dann durch Berlin gefahren und wir konnten dann immer schön schwitzen oder so. Ne? Meine Mutter, es war so eine tolle Zeit. Meine Mutter hatte damals bei dem ersten Spiel gegen Bergisch Gladbach einer Spielerin gesagt, früher war das so modisch mit dem Pferdeschwanz hinten so ein bisschen.
Mhm. Birgit Prinz zum Beispiel hatte das dann auch.
Ja, ja, aber das war jetzt, die hatte so ein bisschen so einen kleinen Stert hinten. Mhm. Und da sagte sie, wenn du ein Tor schießt, schneide ich dir den ab. So, die hat ein Tor geschossen. Ja, meine Mutter dann mit der Schere hinterher, ne? Also sowas dann, das sind tolle Sachen, ne? Also das kann man auch niemandem übel nehmen und das sind solche Geschichten, da kann man nur drüber reden und schmunzeln und weiß ganz genau, wie es war, ne? Mhm. Ich würde es nicht mehr missen wollen.
Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ich wollte dich gefragt, was du einer jungen Frau mit auf den Weg geben wollen würdest, die Bock hat.
Ja, das ist, wie gesagt, mit den Eltern, wenn die das unterstützen. Immer weitermachen. Die Möglichkeiten heute sind so groß. Und es hängt ja nicht nur am Fußball, auch hinten dran. Wir hatten damals auch immer eine Firma dahinter, die Leute eingestellt hat. Es gibt einfach so viele gute Voraussetzungen. Ich meine, man sieht es hier an Turbine Potsdam. Die waren früher klasse. Ja, sind auch abgeschmiert, weil dann auf einmal viele Sachen dann nicht mehr gepasst haben. Ne? Also die Kinder, ich würde sie machen lassen und die Eltern wirklich so den Sport finden, den sie wirklich eben brauchen. Ne?
Wenn du nochmal anfangen würdest, also du hast jetzt sehr viel gesagt, ich würde das eigentlich alles wieder so machen. Gibt es auch was du anders machen würdest?
Nö, ich meine, wenn ich jetzt die Zeit sehe heute, dann würde ich ins Ausland gehen.
Ja, ja. Gut.
Mhm. Aber ansonsten, nein, alles nochmal machen.
Finde ich gut, finde ich straight.
Ja.
Ja. Eine Freundin von mir, hallo Wiebke, spielt in der zweiten Fußballfrauenmannschaft von VfR Bochum.
Ja.
Und auch ganz engagiert und so. Und ich habe mich gefragt, ob du Zeit hast, zu solchen Spielen zu gehen. Guckst du im Stadion ab und zu?
Im Moment nicht. Also wenn, dann würde ich also Spiele Bundesliga gucken oder Länderspiele gucken, weil das andere habe ich früher mal gemacht, um den Gegner irgendwie so ein bisschen auszuspionieren. Dann macht man das schon mal. Aber so intensiv ist es eigentlich jetzt nicht mehr, dass ich sage, okay, da muss ich jedes Mal ein Spiel gucken. Manchmal ist es doch so, man muss Bezug zu den Leuten haben. Mhm. Ne, das ist, ja, wenn man sagt, oh, das sind Bekannte, dann fährt man da schon mal hin.
Ich kann dir Wiebke mal vorstellen, dann hast du einen Bezug.
Ja, ja, gut. Ne?
Könnte ich mir lieber vorstellen, dass ihr euch gut versteht.
Ja, das sind einfach so Sachen, ne? Also das, diese kleineren und auch da, man muss bereit sein, ja, man sagt immer so, man muss auch ein bisschen Rasen fressen, auf Deutsch gesagt, um einfach auch weiterzukommen. Zum Beispiel die nächste Gelsenkirchen oder Essen sind ja auch größere Vereine. Hm. Ja, da muss man einfach versuchen, auch mal unterzukommen. Vielleicht bringt's was oder auch nicht. Hm. Oder man ist von sich selber nicht überzeugt. Aber ich habe das auch alles untergeordnet. Hm. Und deswegen, unheimlich viel ist auf der Strecke geblieben, weil ich einfach nur den Fokus hatte, ich wollte weiterkommen im Sport.
Und hast du gerade gesagt, du guckst dann nicht so viel gerade Fußball, wenn du es guckst, eher im Stadion oder eher am Fernsehen?
Nein, wie gesagt, also am Fernsehen ja, klar. Mhm. Aber wie gesagt, das Treffen mit den Ehemaligen, ja, okay, dann natürlich auch in ganz Deutschland verteilt, ne, sowas. Aber das macht dann auch immer Spaß, ja.
Gibt's irgendwie so eine Spielszene oder ein legendäres Tor, an dem du nicht beteiligt warst? Also, dass du so aus dem Fernsehen, wo du Gänsehaut kriegst oder sowas, ja?
Also, und zwar, die Sylvia Knight hat das Tor des Monats geschossen. Damals bei dem Pokalendspiel in Berlin gegen Bayern München. Ja, und ich habe die Ecke getreten und sie hat den direkt genommen und dann Tor des Monats halt, ja?
Also hast du quasi die Vorlage des Monats gegeben. Großartig.
Ja, das sind solche Sachen.
Schön. Und wenn du das im Fernsehen siehst, also ich meine, du hast die Szene ja anders erlebt. Das stelle ich mir irgendwie interessant vor, dass man das ja dann aus der anderen Perspektive und so wie ist. Was macht das denn im Kopf?
Ja gut, man weiß das. Man weiß ganz genau, was da gerade passiert ist und wie das gekommen ist und wer wo gestanden hat. Die Gegenspielerin damals aus München, mit der habe ich mich unterhalten. Und die hat sich so geärgert, dass sie dann da nicht stand, sowas dann eben. Das ist dann immer präsent, wenn man sich unterhält. Weißt du noch damals? Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, ja, hättest du damals richtig gestanden? Dann kann man natürlich jetzt ein bisschen aus dem Film schöpfen und dann immer so ein bisschen draufhauen. Ne?
Bist du denn auch noch Fußballfan bei all dem?
Ja, eigentlich weniger. Weniger. Ich glaube, wenn man das so leistungsbezogen gemacht hat, war gerade weil vieles eben halt auf der Strecke geblieben ist, muss man langsam aber sicher auch zusehen, dass alles drumherum eben halt dann wieder in Lot kommt. Ne?
Okay. Also das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, welchem Verein du die Daumen drückst, ist gar nicht.
Es war eigentlich schon immer Schalke. Ja, ich weiß. Nicht das Schwarz-Gelbe? Nein, ich weiß. Aber ich sag's nicht so laut, ne?
Ja. Aber hat ja auch nicht viel genützt.
Ne? Nee. Aber wirklich auch nur, ich verfolge das nicht mehr so wirklich, ne? Ich sehe dann zwischendurch das Ergebnis, ja. Aber dafür sind die Prioritäten einfach andere. Hm. Ich spiele sehr viel Golf eigentlich, ne? Und ist Hauptsache, ich muss ja wirklich zugeben, der Ball rollt nicht so, wie ich das sein. Also Handball rollt der Ball ja, ne? Bei Golf manchmal auch, aber dann liegt er auch manchmal nur so rum. Und komischerweise,
ja.
Komischerweise, also von klein auf, das Ding, ja.
Ist es das, was den Fußball für dich so interessant macht, dass der Ball immer in Bewegung ist? Und das
ja, es schärft die Sinne auch, dieses Einschätzen des Balles, die eigene Möglichkeit, da dran zu kommen, egal in welcher Form, also fair natürlich. Und das ist natürlich, also unfair wäre ich nie, aber ja, das sind einfach so Sachen. Ne? Ich habe da so eine Situation vor Augen, als wir damals auch um die deutsche Meisterschaft gespielt haben gegen Bergisch Gladbach. Da ist die Torfrau rausgekommen und die hat mir das Knie damals mehr oder weniger kaputt getreten. Das ist auch so was Einschneidiges, ne? Wo ich sagen muss, ja, das muss man ja nicht unbedingt haben. Okay, Schicksal, ist einfach so. Ne, das sind so Momente, aber ich weiß es trotzdem, alles nochmal. Ich hatte dann 9 Monate später bin ich wieder angefangen und musste mich im Krafttraining nach oben katapultieren, um wieder fit zu werden. Ja, und das macht dann, eine Hemmschwelle ist dann immer da, dass man immer sagt, oh, wenn du jetzt an dem Spieler vorbei bist, dann haut dir die Pinne weg. Und das ist so eine Phase, wo man sagt, bitte keine großartige Verletzung. Nicht nochmal, ne? So war es dann eben. Das ist dann so Gedankenspiele sind dann da.
Wenn es den Fußball nicht gegeben hätte, was wäre Beate Henkel?
Ich glaube, meine Mutter hatte immer gesagt, dass ich hätte Leichtathletik machen sollen. Sie war ein bisschen enttäuscht, weil ich wohl so schnell war, ja, aber nee, aber sie hat das dann respektiert, war immer da und also, ich denke mal, sie waren auch beide stolz auf Deutsch, ne? Aber ich konnte ihnen auch immer ein bisschen wiedergeben und das.
Welche Position hast du eigentlich gespielt? Welche Position hast du eigentlich gespielt?
Stürmt natürlich.
Ach ja, hätte ich mal längst fragen können. Ne?
Nein, alles gut.
Die Stürmerin, die Ecke tritt?
Ja.
Naja. Warst du aus dem Kopfballungeheuer oder so?
Nein. Ich habe mir immer so gedacht, gerade was bei Kopfball, ja, ob das später mal gut ist. So, ich denke, nee, ja, sagt man, dann ja. Schieß mal lieber, sollen die anderen den Kopf hinhalten.
Okay, jetzt habe ich dich gerade gefragt, was wäre aus deinem Leben geworden, wenn der Fußball nicht gewesen wäre?
Handball vielleicht und Leichtathletik. Ich hätte damals das Angebot von Bayer Leverkusen, also auch dahin. Und das trotzdem, es war mir nicht der Kick, wo ich sagen muss, also Fußball hat mir mehr Spaß gemacht.
Ja, verstehe ich. Ja. Und letzte Frage. Jetzt habe ich dich gefragt, was wäre gewesen, wenn nicht. Wenn du so, da kannst du auch gerne kurz überlegen, wenn du so einen Satz formulieren könntest. Der Fußball hat in meinem Leben ermöglicht das.
Ich sehr viel von der Welt sehe, sehr viele Leute auf der Welt kennengelernt und lieben gelernt habe. Und das kann mir keiner geben.
Ein schönes Schlusswort von Beate Henkel. Lange Jahre Profifußballerin im Frauenfußball. Und vielen Dank, dass wir auf diese Art und Weise an deiner bewegten Karriere, an deinem bewegten Leben teilhaben durften.
Gerne.
Hat großen Spaß gemacht.
Gut. Danke.
Boah, beeindruckende Frau. Also von ihrem Ehrgeiz muss ich mir mal eine Scheibe abschneiden.
Ja, und diese Zielstrebigkeit, mit der sie nie daran gezweifelt hat, ist auf jeden Fall in die Nationalmannschaft zu schaffen. Krass.
Ja, sie ist auf so eine richtig angenehme Art kompromisslos.
Meinst du, mit der Zielstrebigkeit hättest du das auch gepackt? Also hier Frauenfußball, Nationalmannschaft und so?
Bestimmt.
Mann müsste schießen.
Mann schießt.
Da.
Okay, das war's mit der heutigen Folge. Alle Infos wie man in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch ein Feedback da. Und empfiehlt uns auch gern weiter, damit die Ruhreule bekannter wird.
Und noch eine kleine Anekdote am Rande. Was sollte man nicht vergessen, wenn man Fußball spielt? Genau, die Fußballschuhe. Und gerade das ist mir bei dem Pokalendspiel in Berlin beim Endspiel Siegen gegen Bergisch Gladbach passiert. Ich habe bis heute noch keine Erklärung, wie das passiert ist. Dabei ist der Tag ganz normal angefangen. Wir hatten unsere Mannschaftssitzung, haben uns auf den Gegner vorbereitet. Dann habe ich liebevoll wie immer meine Fußballschuhe geputzt, weil das für mich undenkbar ist, mit schmutzigen Schuhen auf dem Platz zu stehen. Unsere Eskorte, die uns zum Stadion bringt, wurde uns angekündigt, also alles schnell in die Taschen. Und dann ging es durch Berlin, also über rote Ampeln und nicht anhalten müssen. Fand ich super cool, könnte ich mich dran gewöhnen. Sind dann in die Katakomben des Stadions gebracht worden. Dort hat man uns dann hinterher mitgeteilt, hört mal zu, ihr kommt in der Pause nicht wieder in diese Kabine. Alles das, was ihr braucht, müsst ihr mitnehmen. Ja, dann sind wir angefangen und haben unsere Klamotten ausgepackt, wollten uns anziehen. Jeder hat da so sein gewisses Ritual. Der eine zieht erst den linken Schuh an, der andere den rechten. Der eine muss noch ein Bild von der Familie am Schienbeinschoner. Jeder hat da so sein Ritual. Ja, und ich schon alleine beim Durchsuchen der Tasche feststellen musste, das kann nicht wahr sein, ich habe die Schuhe vergessen. Es wurde mir heiß und kalt und da dachte ich mir, das muss ich doch meinen Leuten erzählen. Ich mich dann auf die Bank gesetzt und gesagt, hört mal zu, Leute, ich habe da ein Problem. Ich habe die Schuhe vergessen und alles haute sich auf die Schenkel vor Lachen. Toller Witz. Nee, ich sage, es ist kein Witz. Helle Aufruhr in der Kabine. Aber was machen? Unser Betreuer sagt, weißt du was, wo sind die? Ich hole sie dir. Ich ihm das erklärt. Hab mich gedacht, das darf nicht wahr sein. Der ist mit der gleichen Polizeieskorte, die uns zum Stadion gebracht haben, ist er wieder in unsere Unterkunft, hat versucht, meine Schuhe zu suchen und kam dann wieder. Er hat es Gott sei Dank wirklich, wirklich 10 Minuten vor Spielanpfiff geschafft, um mir die Schuhe zu bringen. Ey, ich werde das nie vergessen und das war mir also wirklich eine Lehre. Ich habe immer doppelt und dreifach geguckt. Also, aber nach dem Spiel, ehrlich gesagt, war alles vergessen. Wir haben nämlich gewonnen.
Aus, 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 da geht's aus.